zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich aufrichtig, heute hier sein zu dürfen und mit Ihnen nochmal die Enzyklika diskutieren zu dürfen und wo wir da jetzt eigentlich stehen aus den verschiedenen Perspektiven. Als die Anfrage kam, habe ich glaube nicht 3 Sekunden gezögert und gesagt, ja, das mache ich. Dann dachte ich, erzähle ich jetzt nur das, was im Grunde schon bekannt ist. Marianne Heimbach-Steins und ich, wir haben 2018/19 einen Sammelband kreiert, als ich noch in Münster tätig war. Wir waren verbunden im Zentrum für interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung, das wir auch dort gegründet haben, und haben uns 2018/19, das war eine ganz andere Zeit, haben gesagt, die Enzyklika ist jetzt 3-4 Jahre alt, jetzt müssen wir dazu mal aus den unterschiedlichen disziplinären Perspektiven eine Bewertung, eine Auswertung durchführen, und das wollen wir sammeln, und wir sind doch hier ein profunder Stab an interdisziplinären Forscherinnen und Forschern. Das ist uns gelungen und das haben wir zusammengebündelt in diesem Sammelband. Und als ich jetzt drauf schaute, dachte ich, 2019, das war wirklich noch mal eine andere Zeit. Ja? Fridays for Future. Der 1,5-Grad-Bericht des IPCC war gerade erschienen. Da lebten wir quasi auf einem anderen Planeten. So kam es mir vor. Und das will ich nicht verhehlen, dass das so ein bisschen der Ausgangspunkt ist. Und deshalb kann ich sagen, dass ich im ersten Schritt noch mal reingeschaut habe und mich gefragt habe, was hast du denn damals aus der Enzyklika herausgelesen? Welche Bedeutung hatte sie denn für das Völkerrecht? Ist das Völkerrecht überhaupt adressiert? Vor allen Dingen das Umweltvölkerrecht, sind die Staaten adressiert? Da kann ich gut sozusagen diese Basis nehmen und die werde ich Ihnen noch mal präsentieren. Das ist mein erster Schritt. Und der zweite Schritt ist dann das, was, glaube ich, mein Auftrag heute hier ist. Im Programm steht, ist das Völkerrecht ein zahnloser Tiger? Fragezeichen zum Glück. Also mein Auftrag ist, diese Frage zu beantworten. Und das will ich tun, indem ich 4 Schlaglichter setze. Ich kann nicht das gesamte Umweltvölkerrecht hier Ihnen in 30 Minuten präsentieren, analysieren und bewerten. Ich setze 4 Schlaglichter und das erste Licht ist gerichtet auf den Klimaschutz. Der zweite Scheinwerfer ist gerichtet auf den Biodiversitätsschutz. Wir haben eine Doppelkrise, das hat Ottmar Edenhofer heute Morgen schon hervorgehoben. Die dritte Perspektive ist der Meeresnaturschutz. Und die vierte, ein Menschenrecht auf gesunde Umwelt. Haben wir das, haben wir das nicht? Wo stehen wir da völkerrechtlich? Müssen wir das fordern? Wenn ja, warum? Das war im Kern tatsächlich mein Ausgangspunkt, zu gucken, wo stehen wir da 2019. Das hat sich ganz maßgeblich geändert. Fazit und Ausblick runden dann hoffentlich meinen Beitrag ab. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Enzyklika von Papst Franziskus wurde am 18. Juni 2015 veröffentlicht, das wissen Sie. Damit konnte sie auf die, das haben wir auch schon erwähnt, zeitgleich verabschiedete Agenda 2030 und den darin enthaltenen 17 Nachhaltigkeitszielen, die sogenannten Sustainable Development Goals, nicht mehr einwirken. Das kam zu spät. Kam es auch zu spät für die COP? Ich würde sagen, ja, für die COP im November 2015, wo wir das Pariser Übereinkommen erhalten haben, dafür kam es auch zu spät. Aber vielleicht war das auch nicht das Ziel der Enzyklika. Sie richtete sich vielleicht in erster Linie an die katholische Kirche selbst und an ihre Mitglieder. Also vielleicht war sie in erster Linie nach innen gerichtet. Auch das können wir ja noch mal gut diskutieren. Aber sie kann dennoch, und da finde ich, also John Schellenhuber, mit dem ich sehr, sehr lange im WBGU zusammengearbeitet habe, hat immer so schöne, treffende Formulierungen. Er hat die Enzyklika als Regierungserklärung des Papstes gelesen und auch bezeichnet. Und insofern ist der Vatikan ja auch Völkerrechtssubjekt. Und das ist vielleicht die Strahlwirkung, die diese Enzyklika hat. Und der Papst vertritt eben den Heiligen Stuhl in internationalen Beziehungen. Und insofern ist das im Grunde sein Drehbuch, so würde ich es formulieren. Gleichzeitig wendet er sich aber nicht nur an Staaten, sondern explizit an alle Menschen guten Willens, um in Bezug auf unser gemeinsames Haus in besonderer Weise mit allen ins Gespräch zu kommen. Ja, und damit können natürlich auch Staaten unter dem Dach der UN, versammelte Staatengemeinschaft, adressiert sein. Ich will noch mal kurz zurückkommen, was sind denn Ansatzpunkte für Aussagen zum Völkerrecht und zur Verantwortung von Staaten in der Enzyklika. Man muss sagen, erstmal, Papst Franziskus hat recht gehabt, sein Befund ist eindeutig und mich hat es wirklich bewegt, wie er das beschreibt. Diese Situationen, ich zitiere, rufen das Stöhnen der Schwester Erde hervor, die sich dem Stöhnen der Verlassenen der Welt anschließt mit einer Klage, die von uns einen Kurswechsel verlangt. Niemals haben wir unser gemeinsames Haus so schlecht behandelt und verletzt wie in den letzten beiden Jahrhunderten. Nach Auffassung von Franziskus ist es notwendig, Leadership zu bilden, die Wege aufzeigen, indem sie versuchen, die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generationen unter Einbeziehung aller zu berücksichtigen, ohne die kommenden Generationen zu beeinträchtigen. Er bekennt sich zum Anthropozän, aber er sagt auch gleichzeitig, dass die Erdsystemveränderungen, die Herr Edenhofer auch schon gezeigt hat, vor allen Dingen die negativen, nicht dazu führen, dass die Wissenschaft nun hier Leadership in den entscheidenden politischen Prozessen erhalten sollte, sondern die Wissenschaft hat die Ökosysteme zu erforschen. Das ist ihre Rolle und vor allen Dingen die negativen Umweltveränderungen aufzudecken. Da bin ich ganz froh als Rechtswissenschaftlerin, dass das so ganz klar zum Ausdruck kommt. Leadership sollten nach seiner Auffassung der Staat und seine lokalen Einheiten, insbesondere die Städte, übernehmen. Die gesamte Gesellschaft und in ihr in besonderer Weise der Staat hat die Pflicht, das Gemeinwohl zu verteidigen. So, und zu fördern. Das ist richtig. Der Staat wird ansonsten nur an 6 Stellen nochmal erwähnt in der ganzen Enzyklika. Das ist also wenig. Und das heißt, Franziskus äußert sich eigentlich nicht dazu, wie der Staat dieser Verantwortung gerecht werden soll, was der Staat tun soll, außer dass wahrscheinlich die Gesetzgebung das zentrale Instrument ist. Und natürlich auch der Umweltdialog, die gesellschaftliche Dimension wird nicht außer Acht gelassen. Eine Kernaussage ist sicherlich, dass es bislang an globalen Rahmenbestimmungen fehlt. So seine Analyse und er kritisiert auch die internationalen Verhandlungsprozesse und fordert globale Rahmenbedingungen zum Schutz der Umwelt. Dass die nicht gänzlich fehlen, das verschweigt er auch nicht, aber sozusagen es könnten mehr sein, das Ambitionsniveau ist nicht ausreichend. Soweit zur Enzyklika, dem Völkerrecht und der Staatenverantwortung. Nun komme ich zu meinen Schlaglichtern. Zunächst zum Klimaschutz oder Klimaschutzrecht auf internationaler Ebene. Seit 2015 steht hier als Ausbuchstabierung der Klimarahmenkonvention das Pariser Übereinkommen im Zentrum. Und das, was das alles regelt, kann ich nicht im Einzelnen darstellen, aber zwei zentrale Ziele. Und die sind verpflichtend für alle Staaten. Einmal das Temperaturziel, das eben deutlich unter 2 Grad Celsius die globale Erderwärmung gehalten werden soll, deutlich unter, und dass sogar Anstrengungen zu erfolgen haben, den Temperaturausstieg sogar unterhalb von 1,5 Grad Celsius zu stabilisieren. Und das Langfristziel nicht zu vergessen, dass bis spätestens zum Ende der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen anthropogenen Treibhausgasemissionen und Senken herzustellen ist, also Klimaneutralität im weiteren Sinne. Das Instrument, das Hauptinstrument, um diese Ziele zu erreichen beziehungsweise die Temperaturschwellen nicht zu überschreiten, ist der sogenannte Pledge and Review Prozess. Herr Edenhofer hat dazu schon ausgeführt. Es geht darum, dass freiwillig von den Staaten nationale Klimaschutzbeiträge, sogenannte NDCs, alle 5 Jahre ab 2020 dem UN-Sekretariat zu melden sind. Das guckt dann, ob dann, auf welchem Weg wir denn sind, macht ein Global Stocktake und meldet zurück, Weg erfolgreich beschritten oder nicht erfolgreich beschritten. Das Wichtige ist, das hat Herr Edenhofer schon hervorgehoben, keine Sanktionen sind damit verbunden, wenn wir nicht auf dem Pfad zur Klimaneutralität und nicht auf dem Pfad des Unterschreitens der 2 Grad Celsius Leitplanke sind. Ich betone hier auch 2 Grad Celsius, weil es war bis zum IGH-Gutachten in diesem Sommer, ich komme noch darauf zurück, ganz klare Auffassung in der Rechtswissenschaft, 2 Grad sollen möglichst weit unterschritten werden, aber 1,5, da müssen wir nur Anstrengungen vorlegen. Das ist keine verbindliche Zieldimension. Kurzum, die Staaten haben sich verpflichtet, diese Temperaturziele und das Langfristziel einzuhalten. Die Beiträge dazu sind freiwillig. Es geht nur um verbindliche Berichtspflichten. Sie müssen ihre NDCs vorlegen, aber mehr auch nicht. Das Ganze ist dann nochmal konkretisiert worden in einem sogenannten Rulebook und man hat Anpassungs- und Loss-and-Damages-Fonds errichtet. Da kann man sagen, ja, da hat man andere Elemente des Pariser Übereinkommens etwas konkretisiert, aber das Ganze hat sich seit 2015, würde ich sagen, in Form von verbindlichen Protokollen nicht wesentlich fortentwickelt. Was erwartet uns jetzt im November auf der COP30 in Belém? Wir haben es schon zum Teil gehört, auch auf dem Podium. Man will eine stärkere Klimagovernance und vor allen Dingen die Ambitionen bei den Klimaschutzbeiträgen der Staaten erhöhen. Finanzierung und Unterstützung ist ein großes Thema, Anpassung auch wiederum. Der Anpassungsfonds ist schon seit 15 Jahren, glaube ich, wird der besprochen und die Kriterien festgelegt. Ich glaube, es ist aber bislang kein Geld geflossen, soweit ich das sehe. Wir brauchen eine klimagerechte Transformation und die soziale Dimension wird eine große Rolle spielen, auch in Richtung indigener Völker. Und wir brauchen mehr Synergien mit nachhaltiger Entwicklung, also Synergien mit den SDGs, das soll auch Thema sein. Ich mache jetzt nur die Themen, wir können dann nachher noch vertiefter darüber diskutieren. Aber, mein Aber findet sich jetzt im Zwischenfazit. Pledge and Review ist schön, aber das ist eine prozedurale Pflicht. Ohne Sanktionen kann man Ziele, die auf dem Papier stehen, das ist ein Papiertiger, auch erhöhen, die Umsetzung. Darauf kommt es an und all das, ob das passiert, ist nicht als verbindliche staatliche Pflicht verankert. Die Vertragsverhandlungen gehen weiter, aber es werden kaum verbindliche Ergebnisse in Form von verbindlichen Konkretisierungen stattfinden. Es werden Absichtserklärungen kommen, weitere Zusicherungen, die möglicherweise im nächsten Jahr schon wieder vergessen sind. Das klingt alles sehr negativ. Ich will mal so sagen, es ist gut, dass wir diese Foren noch haben. Das angesichts aller geopolitischen Entwicklungen halte ich das für richtig. Aber es wird jetzt unterm Strich wahrscheinlich nicht zu weiteren verbindlichen Verpflichtungen der Staaten führen. Und insofern übernehmen die Staaten in diesem Forum COPs des Pariser Übereinkommens und der Klimarahmenkonvention meines Erachtens nicht die erforderliche Verantwortung, die Papst Franziskus im Blick hatte. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass wir ganz andere Entwicklungen haben, nämlich auf der Ebene der Rechtsprechung, auf der Ebene der höchsten Gerichte. Da möchte ich Ihren Fokus und Ihren Blick hinlenken. Wir haben am 23. Juli dieses Jahres ein Rechtsgutachten vorgelegt vom Internationalen Gerichtshof erhalten. Der Auftrag wurde erteilt durch die UN-Generalversammlung. Dort hat sich eine profunde Mehrheit für dieses Gutachten ausgesprochen. Anlass war eine Initiative des von den Folgen der Erderwärmung besonders betroffenen kleinen Inselstaats Vanuatu, der nämlich untergeht, wenn der Meeresspiegel weiter steigt, mit ziemlicher Sicherheit. Und also die UN-Generalversammlung kann solche Gutachten an den IGH in Auftrag geben. Das ist ein spannendes Instrument. Und der IGH, ich war gerade im Urlaub, wurde angefragt, ob ich ein Interview geben kann. Ich dachte so, eigentlich bin ich im Urlaub. Dann habe ich mir das angeguckt und dachte, doch, da muss ich jetzt ein Interview zu geben. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist das Umweltvölkerrecht einmal durchbuchstabiert, dogmatisch sauber, aus jeder auch noch so fernen Konvention gefragt, was sagt sie mir zum Klimaschutz? Sagt sie etwas zum Klimaschutz? Muss ich sie zusammenlesen mit anderen Konventionen und Abkommen? Wozu haben sich die Staaten verpflichtet? Und der IGH ist zu der, wie ich finde, sehr begründet, gut begründeten Erkenntnis gekommen, dass das Pariser Übereinkommen ein Temperaturziel hat und das heißt nicht 2 Grad, sondern 1,5 Grad Celsius. Weil sich die Vertragsstaaten infolge auch des 1,5 Grad Berichts des IPCC doch in gewisser Weise verpflichtet erklärt haben, ohne dass es da eine ganz klare Entscheidung gab. Ganz, ganz wichtig, ganz gut begründet, wie ich finde. Und das zweite Novum, was ich hier nicht also sozusagen Ihnen vorenthalten will, Klimaschutz ist eine völkergewohnheitsrechtliche Pflicht. Während das Pariser Übereinkommen natürlich nur für die Vertragsstaaten, die es unterzeichnet und ratifiziert haben, gilt, haben wir hier jetzt eine völkergewohnheitsrechtliche Pflicht. Das heißt, alle, die aussteigen, ich muss die Staaten gar nicht nennen, die sind jetzt laut IGH-Gutachten völkergewohnheitsrechtlich verpflichtet, Klimaschutz zu gestalten und zu gewährleisten. Und daraus können auch sich nicht nur Klimaschutz und Anpassungspflichten, sondern auch Haftungsfolgen ergeben, und zwar für alle Staaten, unabhängig, ob sie im Pariser Übereinkommen dabei sind. Also das ist, finde ich, eine, wie ich finde, auch dezidiert strukturierte, argumentativ überzeugende Linie, die der IGH da vorlegt, und das hat, obwohl diese Gutachten nicht verbindlich sind für irgendjemanden, Gewicht. Das wird jetzt akademisch aufbereitet, das wird aber auch Ausstrahlungswirkung haben. Und das Gewohnheitsrecht, das ist bindend. Und wenn der IGH dazu sich äußert, dass wir jetzt auf diesem Stand sind, dass das eine gewohnheitsrechtliche Pflicht ist, dann hat das ebenfalls Gewicht. Jedenfalls auch für Klagen vor dem IGH oder anderer internationaler Gerichte. Das heißt, das Gutachten ist jetzt die Grundlage für die Auslegung nicht nur des Pariser Übereinkommens, auch sonstiger umweltvölkerrechtlicher Abkommen. Das heißt, die Rechtsfolge ist zwar nicht bindend für die Staaten, aber gewohnheitsrechtliche Pflicht, und 1,5 ist uns jetzt als Vertragsstaat, auch Deutschland, ins Stammbuch geschrieben. Zweite Entwicklung, dieses IGH-Gutachten fällt natürlich nicht einfach vom Himmel. Es ist im Kontext zu sehen anderer höchstrichterlicher Entscheidungen, und da muss ich das Bundesverfassungsgericht als, würde ich sagen, Initiator fast schon einer klimaschutzrechtlichen oder Klimaschutzrechtsprechung, wie man sie tatsächlich zwischen 2015 und 2020 nicht zu erahnen gedacht hat, doch loben und auch hervorheben. Das Bundesverfassungsgericht hat im März 2021 festgestellt, dass das damalige aus 2019 stammende Klimaschutzgesetz zum Teil verfassungswidrig ist, weil, ich verkürze es jetzt sehr, der Pfad zur Klimaneutralität von 2030 bis 2050 nicht klar genug vom Gesetzgeber vorskizziert ist. Das ist das eine. Es hat aber Klimaneutralität als verfassungsrechtlich gebotenes Ziel erst einmal herausgearbeitet, und zwar aus dem sogenannten Umweltstaatsziel, Artikel 20a Grundgesetz, und der verpflichtet den Staat zum Klimaschutz. Ich habe ihn hier einmal abgedruckt, weil nicht alle kennen unser Umweltstaatsziel. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Da steht nichts vom Klima. Das Klima auch, die natürlichen Lebensgrundlagen, dass das Klima da auch von enthalten ist, das hatte die Kommentarliteratur in der Rechtswissenschaft schon festgestellt. Aber Klimaneutralität als Ziel, nee, das gab es noch nicht. Das ist neu. Und darüber hinaus hat es nicht nur diesem 20a-Grundgesetz sozusagen Leben eingehaucht, der hatte nämlich bislang in der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung überhaupt keine Funktion und Rolle. Es hat auch die Grundrechte, das Bundesverfassungsgericht hat die Grundrechte nochmal neu intertemporal ausbuchstabiert und gesagt, in Verbindung mit 20a muss der Gesetzgeber hier die verfassungsrechtlich notwendigen Reduktionen von CO2 bis hin zur Klimaneutralität vorausschauend so gestalten, dass die damit verbundenen Freiheitseinbußen trotz steigender Klimaschutzanforderungen weiterhin zumutbar ausfallen und die Reduktionslasten über die Zeit zwischen den Generationen und nicht einseitig zu Lasten der Zukunft verteilt sind. Das heißt, wenn wir jetzt Reduktionen sozusagen auch als Eingriffe in Grundrechte veranlassen, kann es sein, dass die verfassungswidrig sind, weil sie nicht ambitioniert genug sind, weil sie nämlich einseitig nur noch die zukünftigen Generationen belasten und beziehungsweise übermäßig belasten und das Ganze dann nicht verhältnismäßig ist. Und insofern muss die Schonung zukünftiger Freiheit rechtzeitig beginnen. Der Übergang zur Klimaneutralität muss rechtzeitig beginnen. Dazu braucht es transparenter Maßgaben. Und ich muss einen Entwicklungs- und Umsetzungsprozess in Gang setzen, der Orientierung bietet. Und der kann auch nicht permanent umgesteuert werden. Ja? Also wir haben hier eine ganz, ganz spannende Rechtsprechung, die den Boden gebildet hat, auch für dieses IGH-Gutachten. Denn zur internationalen Dimension sagt das Bundesverfassungsgericht auch explizit etwas. Der nationalen Klimaschutzverpflichtung steht nicht entgegen, dass der globale Charakter von Klima- und Erderwärmung eine Lösung der Probleme des Klimawandels durch einen Staat allein ausschließt. Das Klimaschutzgebot verlangt vom Staat international ausgerichtetes Handeln zum globalen Schutz des Klimas und verpflichtet im Rahmen internationaler Abstimmung auf Klimaschutz hinzuwirken. Der Staat kann sich also nicht mit dem Hinweis, ich kann nichts machen, Deutschland hat nur 2% Emissionen am weltweiten Emissions, an den weltweiten Emissionen, das müssen wir auf internationaler Ebene machen und deshalb können wir hier nichts machen. Er kann sich seiner Verantwortung nicht entziehen und muss Treibhausgasemissionen vermindern und vermeiden. Ganz im Sinne von Franziskus, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob die die Enzyklika gelesen haben. Dritte Entscheidung oder beziehungsweise ebenfalls Kontext des IGH-Gutachtens ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu den Klimaseniorinnen. Sie kennen dieses Stichwort. April 2024. Da ist der Schweiz gesagt worden, dass sie wegen unzureichender Klimaschutzziele und Klimaschutzmaßnahmen die Europäische Menschenrechtskonvention verletzt. Und zwar das Recht auf Privat- und Familienleben und das Recht auf ein faires Verfahren. Da steht auch nichts drin von Klima. Nun kann man sagen, die Schweiz hat nun wirklich sehr, sehr unambitioniert Ziele festgelegt, bis 2020 20%. Und für den Zeitraum bis 2030 fehlten also gänzlich Zielvorgaben. Und der EGMR hat gesagt, es gibt hier bei uns jetzt neuerdings auch eine Verbandsklage. Das wurde allerdings dogmatisch nicht besonders gut hergeleitet, aber die gibt es jetzt. Hat er aber wieder eingefangen, schon bei einer anderen Entscheidung. Es kommt ihm dann doch wohl auf die Wichtigkeit des Themas an. Das ist auch nicht ganz überzeugend. Aber gut, in der Sache leitet er hier eben im Grunde ein Recht auf eine gesunde Umwelt ab. So, was ist mein Zwischenfazit zum Klimaschutz? Und Sie merken schon, oh Gott, das wird jetzt hier lang. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, aber es ist wichtig. Völkervertragsrecht hat eine schleppende Entwicklung, Fortentwicklung zu verzeichnen. Ziele und vertragliche Pflichten werden nur unzureichend eingehalten. Aber die Gerichte kommen sozusagen auf die Bühne und interpretieren das Völkervertragsrecht und sagen den Staaten, das habt ihr verabschiedet, das habt ihr verbindlich geregelt und ihr müsst euch damit auch auseinandersetzen und euch dran halten. Die Gerichtsentscheidungen lesen sich teilweise wie IPCC-Sachstandsberichte oder wie WBGU-Gutachten. Das heißt, die klimawissenschaftlichen Erkenntnisse werden werden jedes Mal aktuell aufbereitet in einer wirklich für Gerichtsentscheidungen sehr guten Art und Weise. Und die Gerichte entwickeln nicht nur Pflichten zur Reduktion, sondern auch Haftungs- und Anpassungspflichten. Und damit binden sie Staaten, aber auch gewisserweise die Staatengemeinschaft. Lassen Sie mich jedenfalls noch kurz zum Biodiversitätsschutz kommen. Da haben wir eine Kernabkommen, die Biodiversitätskonvention, eine der Rio-Konventionen aus dem Jahre 1992. Drei Ziele, ganz knapp, die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und der gerechte Vorteilsausgleich aus der Nutzung genetischer Ressourcen. 2010 haben die Vertragsstaaten Aichi-Ziele, Biodiversitätsziele festgelegt. 20 an der Zahl. Bis 2020 sollten sie eingehalten sein. Ich will gar nicht auf die einzelnen eingehen. Im Großen und Ganzen war das Hauptziel, das Artensterben zu stoppen, die genetische Vielfalt zu erhalten und Ökosysteme wiederherzustellen. So, Ergebnis wissen Sie wahrscheinlich alle, schlecht. 2020 hat man gemessen, wo stehen wir? Nicht ein Ziel wurde erreicht, viele Ziele wurden überhaupt nicht erreicht und einige sind so mittel erreicht. Und insofern haben wir hier ein ganz, ganz schlechtes Resultat. Was tut man? Ziele, Ziele, Ziele. Man entwickelt neue Ziele. Das hat man 2022 auf der damaligen CBD-COP getan mit dem Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Ein Beschluss eines globalen Biodiversitätsrahmens. 4 Langfristziele, 23 Handlungsziele. So sieht das Ganze aus. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, wir müssen ja überhaupt mal Ziele erreichen. Und das Ablösen von nicht erreichten Zielen durch neue Ziele scheint vielleicht nicht das ganz effektive Instrument zu sein. Ich will es nicht ganz so negativ framen und hier deutlich machen. Beispielsweise Handlungsziel 2 enthält und auch anders als die Aichi-Ziele quantifizierte Ziele, sicherzustellen, dass sich bis 2030 mindestens 30% der Flächen degradierter Land-, Binnengewässer sowie Meeres- und Küstensysteme in einem Prozess der wirksamen Wiederherstellung befinden, um die biologische Vielfalt, die Ökosystemfunktionen und Leistungen und die ökologische Unversehrtheit und die Vernetzung zu verbessern. Das ist so ein zentrales Ziel. Das zweite Ziel ist ebenfalls auch wieder quantifiziert, auch mit 30%. Ich will es jetzt hier gar nicht in die Runde werfen, aber diese Quantifizierung kann man ja messen. Das ist immer schon mal gut für die Biodiversität. Und nun fragt man sich natürlich, Aichi-Ziele waren nichts, aber jetzt haben wir hier quantifizierte, das kann man messen 2030. Es handelt sich hierbei aber völkerrechtlich eingeordnet nur um einen strategischen Plan, der die CBD konkretisiert. Es ist ganz klar völkerrechtlich unverbindliches Softlaw. Jetzt komme ich zur guten Nachricht. Dieses Softlaw wird umgesetzt. Viele völkerrechtliche Verträge werden durch die Staaten nicht in nationales Recht umgesetzt. Die EU hat das umgesetzt, jedenfalls insbesondere das Handlungsziel 2, das ich gerade erwähnte, durch die Wiederherstellungsverordnung aus dem Jahr 2024. Auch Japan fühlte sich in irgendeiner Weise gebunden. Das heißt, mein Zwischenfazit zur Biodiversitätskonvention ist, naja, vielleicht ist Softlaw härter als Hardlaw im Bereich der Umsetzung. Man sollte es zumindest nicht unterschätzen. Noch eine gute Nachricht, der Meeresnaturschutz. Sie sehen, viele völkerrechtliche Abkommen kümmern sich um den Meeresnaturschutz. Zentral ist natürlich hier das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen aus den 80er Jahren. Aber das ist ein Rahmenübereinkommen, genau wie die Klimarahmenkonvention. Das muss konkretisiert werden. Wir haben jetzt eine Konkretisierung erhalten, und zwar für diesen Part der Meere. Also wir haben eine Konkretisierung durch das sogenannte UN-Hochseeabkommen erreicht, das Biodiversity Beyond National Jurisdiction schützt. Und das bedeutet Biodiversitätsschutz in der Hohen See. Und wo ist die Hohe See? Das zeige ich Ihnen hier. Das ist Hier ist also die Basislinie, die Küste. Ja, hier ist das Küstenmeer, das noch als staatliches Gebiet ausgewiesen werden kann, bis 12 Seemeilen. Dann haben wir die ausschließliche Wirtschaftszone, die wir auch unter anderem für Windenergie, Erzeugung von Energie nutzen können. Und dann kommt ein Hoheitsgebiet, das keine sozusagen staatliche Hoheiten zulässt. Die Hohe See, nur geregelt im Seerechtsübereinkommen und durch spezifische Protokolle. Und hier wird jetzt die Biodiversität gesondert geschützt, und zwar durch unterschiedliche Instrumente, Umweltverträglichkeitsprüfung, Ausweisung von Meeresschutzgebieten und Umgang mit genetischen Ressourcen. Da ist Deutschland ganz weit vorne, zwar noch nicht ratifiziert, aber es hat schon ein Umsetzungsgesetz formuliert und hat also gesagt, das können wir hier gleich ratifizieren und umsetzen. Die DFG, wenn Sie sich interessieren, hat dazu eine Stellungnahme erlassen. Teilweise ist es etwas hypertroph in Richtung Bürokratieaufbau, aber ansonsten gut. Da sind wir dicht dran an der Umsetzung. Da passiert was, da wird Völkerrecht wirksam. Ich komme noch zum Umweltgrundrecht ganz, ganz kurz. Recht auf eine ökologisch gesunde Umwelt haben wir nicht in unserer Verfassung, wurde abgelehnt 1994 bei der Verfassungsreformdiskussion. Es gibt ein solches Umweltgrundrecht mittlerweile in ungefähr 100, ich sag mal, Rechtsakten grob und Verfassungen weltweit. Jeder Mensch, jede Person hat Recht auf eine gesunde Umwelt und eine intakte Umwelt. Völkerrechtlich sind wir da noch nicht so weit. Die UN-Generalversammlung hat alle Staaten aufgefordert, das in ihre Verfassungen aufzunehmen. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, das ist ein gewohnheitsrechtlich anerkanntes Menschenrecht. Und das hat der IGH auch noch mal bestätigt. Also auch hier Gewohnheitsrecht. Jetzt komme ich zum Fazit. Herr Dabrowski ist jetzt ganz erleichtert. Völkervertragsrecht. Schleppend. Fortentwicklung des Völkergewohnheitsrechts. Highlights. Softlaw entfaltet, obwohl nicht bindend, offensichtlich eine Bindungswirkung. De facto wird es umgesetzt. Teilweise, nicht flächendeckend. Gerichte entwickeln eine bedeutende Rolle. Staaten werden in die Pflicht genommen, aber ohne Zivilgesellschaft, die diese gerichtlichen Prozesse anregen und auch Gutachten anregen. Gut, bei dem Inselstaat war es ein Staat. Wird keine gerichtliche Entscheidung getroffen. Ausblick: Umweltvölkervertragsrecht sollte weiter fortentwickelt werden, auch wenn die Erfolge wahrscheinlich nicht groß sein werden. Sie sind Verhandlungsräume, wo sich Staaten treffen, die sich in anderen Arenen nicht mehr treffen. Das sehe ich mittlerweile als Hauptfunktion. Renaissance des Völkergewohnheitsrechts sollte weiter gestärkt werden, und nicht nur Deutschland, sondern die EU. Vor allem nicht Deutschland, sondern vor allem die EU ergreift eine internationale Vorreiterrolle, insbesondere wenn man auf den Biodiversitätsschutz schaut. Und Gerichte und Zivilgesellschaft sollten weiterhin Verantwortung übernehmen. Die Staaten sind gefangen. Das haben wir heute Morgen gelernt. Dankeschön.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.